Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist für nichts und niemanden interessant. So beginnt der Roman Eine Räuberballade von Annegret Held. Dieser erste Satz ist durchaus autobiografisch gemeint, denn Annegret Held ist in einem Dorf im Westerwald geboren. Das heißt zwar nicht Scholmerbach wie im Roman, sondern Pottum, hat aber auffallend große Ähnlichkeit mit ihrem Romandorf. Ihr Roman Eine Räuberballade ist der dritte Roman ihrer Westerwald-Trilogie, die in diesem Dorf spielt. Annegret Held ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist für nichts und niemanden interessant. Das ist der erste Satz in Ihrem Roman. Warum schreiben Sie denn über ein so uninteressantes Dorf?
Ja, ich hoffe auch, dass die im Dorf jetzt nicht stinksauer sind, dass ich das Buch so angefangen habe. Und manchmal denke ich ja auch nicht so viel nach. Wenn mir so ein Satz kommt, denke ich, der Satz ist gut. Aber das Dorf selbst ist natürlich für mich so auch interessant, weil das literarisch nicht ausgelutscht ist und die ganze Gegend da ist meiner Meinung nach nie genügend gewürdigt worden. Und ich finde es natürlich alles spannend, was da passiert ist. Also die großen Geschichten passieren ja immer von der Geschichtsschreibung in Köln, Frankfurt, Hamburg oder die Mönche schreiben auf. Aber die Ausläufer von all dem, was dort geschieht oder passiert, das müssen ja die Menschen in den Dörfern durchleben. Und das ist sehr spannend.
Sie nehmen uns in Ihrem Roman mit ins 18. Jahrhundert, ins ausgehende 18. Jahrhundert. Warum haben Sie denn jetzt diese Zeit ausgesucht? Was hat Sie daran interessiert?
Ja, ich fing ja an mit dem 19. Jahrhundert, mit dem 20. Dann meine Idee war immer, eine Großmutter erzählt die Geschichte von deren Großmutter und die wiederum erzählt die Geschichte von deren Großmutter. Und das Interessanteste war dann eben einfach, was mir hängen geblieben ist, ist einmal das Aussterben der Dörfer, weil es gab ja ganz viele Dörfer damals, die hatten schöne Namen, Seligenheim oder Himmelheim oder Windhausen. Und warum sind die verschwunden? Und dann hieß es, das waren die Räuber. Und dem bin ich dann nachgegangen und dann gab es die Geschichte von dem Räuberkongress, wo sich 40 Räuber aus Hunsrück, Odenwald, Eifel und Wetterau getroffen haben. Denke ich, das ist doch spannend. Diese Mühle steht bis heute noch. Ja, und so wurde die Idee geboren zu dieser Räuberballade.
Dieses Dorf heißt Scholmerbach, was dann verschwindet. Nein, Ihr Dorf heißt Scholmerbach, das Dorf, was verschwindet, heißt Schorrenberg. Genau. Da müssen wir genau unterscheiden, ja, in dem Buch. Viele Dörfer im Westerwald sind verschwunden, heißt es in Ihrem Roman, so wie Sie es gerade beschrieben haben. So wie der ganze Westerwald verschwinden könnte, schreiben Sie weiter, und man würde es womöglich nicht merken. Also schreibe ich schnell alles auf, bevor wir vielleicht wieder von der Landkarte verschwinden, auf der mein Dorf erst vor 100 Jahren erschienen ist. Zitat Ende. Warum ist es denn so wichtig, das Gedächtnis an die verschwundenen Dörfer zu bewahren?
Naja, man liebt sie natürlich abgöttisch. Und ich finde es, also der Martin Lüttke, der hat mal geschrieben in der Zeit, die Poesie der Dörfer. Und ich finde das sehr poetisch. Wir waren immer mit den Dörfern, man konnte immer die Glocken vom Dorf aus der Nachbarschaft hören. Und damals, sie waren so verbunden, wenn zum Beispiel in einem Dorf die Feuerglocke läutete, dann kamen alle Dörfer ringsumher zu helfen, um das Feuer zu löschen. Oder wenn die Sturmglocke klang, dann kamen wieder alle gelaufen und jemand heiratete aus Scholmerbach, jemanden aus Hellersberge und aus Hellersberge heiratete jemand aus Linnen und Linnen heiratete wieder nach Scholmerbach. Und so ist es wie so ein schönes, ja, wie ein Webgeflecht, wie ein schöner Schicksalsteppich.
Sie schildern das in Ihrem Roman nahezu märchenhaft. Es beginnt mit einer Dornenhecke rund um das Dorf Scholmerbach, die Vater und Sohn zum Schutz des Dorfes dicht halten müssen. Doch der Sohn ist faul und frech und ungezogen und arbeitet nicht. Ihr Roman heißt auch Eine Räuberballade. Ja, man hat das Gefühl, es ist eine Ballade, es ist ein Märchen, es ist auch ein Historienroman. Was ist es denn nun?
Ja, für mich ist es eigentlich auch eine wüste und wilde Geschichte, ne? Also es ist nicht, für mich ist es gar nicht mal so märchenhaft, weil die Räuber einfach auch brutal waren. Und ich bin ja eine gelernte Polizeibeamtin, das hat mir geholfen bei diesem Buch, weil ich sehr studiert habe, wie Verbrechen so abläuft und wie unelegant das in der Praxis ist und wie wie holprig und unelegant. Also musste mein Räuber unbedingt auch unelegant sein und ein Westerwälder sein, kernig und mutig, aber auch ein bisschen tollpatschig. Das kommt der Wahrheit viel näher. Also insofern ist es ein bisschen ein Studium der Kriminalität aus dem 18. Jahrhundert, aber es ist auch, sollte auch ein schöner, lesenswerter Roman sein, hoffentlich.
Tollpatschig ist vielleicht auch ein Stichwort. Da lauern die hinter Bäumen und dann kommt ein Hund auf sie zugelaufen und dann verhalten sie sich wieder ganz tollpatschig, weil das Pferd geht durch, da müssen sie weglaufen. Also das ist schon ist auch schon witzig und komisch, wie Sie das beschreiben. Also auch wie die Räuber heißen, Schirwel, Fritz, Blaurock, Krummeisen oder Schmieriger, Han, Jokep. Das sind so die Namen der Räuber, die da auftauchen. Wie haben Sie die denn ausbaldowert?
Naja, die hießen tatsächlich sehr, sehr ulkig, also der krumme Daumen oder das Studentchen. Oder also wenn man jetzt zum Beispiel die Umschinderhannes herum mal studiert, aber auch in meiner Heimat neigen die Leute dazu, sich Namen zu geben. Wir haben einen, der heißt der Feuerbeuer oder einen, der heißt Emma Voll oder einer, der heißt 80 mal 80. Und die Leute kommen auf so doofe Ideen, aber ich mag das sehr gern. Manchmal hat man total vergessen, wie die in Wahrheit heißen.
Was heißt das Emma Voll oder was war der erste für Name übersetzt?
Emma Voll war leider jemand, der einfach immer betrunken war, der ist immer besoffen. Emma Voll, hoffentlich hört er das nicht.
Baldowern erwähnte ich gleich schon. Baldowern ist auch ein anderes Stichwort. Wir erfahren in Ihrem Roman viel über Räuberbanden früher im ausgehenden 18. Jahrhundert, was Zinken sind zum Beispiel, was Baldowern ist. Wie haben Sie da recherchiert?
Ja, dann habe ich natürlich bei meinem Haus- und Hofverlag Eichborn, die haben also eine dreiteilige Räuberstudie. Das habe ich natürlich in- und auswendig gelesen. Dann liest man auch, also man erfährt viel, auch wenn man alte Märchen oder selbst wenn man sowas Blödes, was heißt Blödes, sowas Zauberhaftes sieht wie Bilbo und seine Bande, da kommt viel aus dieser Zeit raus. Dann habe ich natürlich alles über Schinderhannes und natürlich auch alte Romane gelesen. Und dann springt einem das schon entgegen, was man braucht.
Und da tauchen dann auch Klarnamen auf, neben den erfundenen Namen Schinderhannes, Picard, das war, glaube ich, auch so ein großes Vorbild, Vorbilde für die Räuber der Zeit auch.
Ja, also Picard war der Star. Also heißt ja immer Schinderhannes, der war bekannter, aber der große Star war Picard, der kam aus den Niederlanden, also ganz viele. Es gab auch viele jüdische Räuber, aber auch schon alleine aus dem Grunde, weil man ihnen ja gar nicht erlaubt hat, einen normalen Beruf auszuüben. Und die kamen dann in Merseburg, da waren welche, die hatten studiert. Und insofern waren die auch sehr, sehr, sehr klug. Das wurde mit Plänen vorbereitet. Der Schinderhannes, der hat ja einfach verkloppt, was vor ihm kam, aus der Not geboren. Da waren keine großen Pläne und raffinierte Ausklügeleien. Das hatten die Niederländer besser drauf. Und Picard war ganz schillernd und war sehr berühmt für seine Taten.
Die Räuber sind das eine. Hannes ist der Sohn von Wilhelm. Die beiden, das sind die Hauptfiguren. Und Wilhelm, der Vater, über den heißt es, sein Leben war ein einziges Stoßgebet. Welche Rolle spielt Gott für ihn oder vielleicht in dieser Zeit überhaupt? Denn die Menschen hatten damals ja ein ganz anderes Verhältnis zu Religion und Glaube.
Ja, sie hatten natürlich einen ganz starken Wunderglauben und mir gefielen ja da auch die Klöster gut, also Marienstadt und in dem Fall Marienthal, wo man hingepilgert ist. Also meine Oma sagte immer noch, ich rutsche auf den Knien nach Trier zum Heiligen Rock. Und da gibt es ja diese Mirakelbücher und ich fand das ganz schön, dass sie hingegangen sind und haben gebetet und dann erstand der blassblütige Knabe vom Tod und ward von Stund an geheilt. Und solche Geschichten gibt es viele. Und dann hatte ich das Buch gelesen von Navid Kermani, wie der schreibt über so ein Gemälde über Lazarus und wie die Leute sich erschrecken vor dem Lazarus, wenn er wundergeheilt ist. Und das hat mir so gut gefallen. Da habe ich gedacht, ja, ich lasse die Frau von dem Wilhelm vom Wunder genesen und dann erschrecken sich alle und sie ist fortan wie ein Geist im Dorf. Ja, so kommt sowas zustande.
Das hat ja was Magisches, auch ja. Was Zauberhaftes. Ja. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Auch diese Marienerscheinung, die Erscheinung überhaupt. Also auch so wie Kinder haben die das erlebt, oder?
Ja, das stimmt. Und nochmal zurückzukommen zu diesem Stoßgebet. Also ich kenne das einfach noch aus meiner Kindheit, dass die Leute unentwegt, mein Herr und mein Alles, Herr sei bei mir, Heils Maria Josef. Und das war eigentlich in jedem Satz kam sowas davor. Und die waren einfach betend unterwegs. Heiliger Bartholomäus, heiliger Bartholomäus. Und die Stoßgebete finde ich kraftvoll und auch schön. Und die waren wirklich im Denken immer präsent.
Also ein anderes Seufzen, als heute grob zu fluchen, dann lieber so ein Stoßgebet aufzusagen. Sie sprachen gerade von Lazarus, also die Frau von Wilhelm, die ist so eine Art Lazarus, die ist schwer krank und dann durch ein Wunder ist sie wieder geheilt nachher. Ich habe bei Ihrem Buch, also Verhältnis von Wilhelm zu Hannes, Vater, Sohn, auch so ein bisschen an die Geschichte vom verlorenen Sohn gedacht. Hannes ist das freche, ungezogene Kind, das der Vater Wilhelm bestrafen muss oder will. Er wird ja auch in diese Rolle quasi hineingedrängt. Dann haut Hannes ab. Da gibt es Anklänge an die biblische Geschichte, oder?
Das stimmt, der verlorene Sohn, das ist sehr, sehr ähnlich. Und Hannes tut auch alles, was der verlorene Sohn damals tat und spielte und hurte und was eben da so möglich war. Aber der Ausschlag war eine alte Westerwälder Sage, wo eben ein Sohn von seinem Vater so verhauen wurde, weil er eben ohngeraten hieß, das war, und der dann im Wald unter die Räuber fiel. Und irgendwann später, Jahre später, lagerten die Räuber in demselben Wald. Und die Schwester, die so ein Heimweh nach ihm hatte, die hat dann immer seinen Namen gerufen. Und unglücklicherweise hatte er gerade seine Flinte geladen und dann wurde er selber erschossen von der eigenen Flinte. Das ist die Sage. Aber daraus habe ich diesen Roman, die Grundzüge des Romans abgeleitet.
Welche Rolle spielen denn Frauen in dem Buch? Also wir haben die Frau von Wilhelm jetzt schon angesprochen, spielt aber eher eine Nebenrolle. Wilhelm und Hannes sind doch sehr zentral. Also da gibt es noch eine Gertraud, die ist ganz wichtig. Also die ist so eine Frau, die eine große Ausstrahlung auch auf Männer hat. Aber trotzdem, die Frauen sind, wie in ihren anderen Apollonia, in den anderen Romanen, nicht so zentral wie Wilhelm und Hannes, oder?
Also im Prinzip erfolgt es im Dreierrhythmus. Erst kommt immer der Wilhelm, dann der Hannes, dann die Gertraud, dann wieder der Wilhelm und so. Und Gertraud ist eigentlich meine Lieblingsfigur. Kommt auch daher, also in alten Schulchroniken beschweren sich die Lehrer, die Westerwälder Mädchen, die wären so laut und frech. Also das muss eine haben, die laut und frech sind. Und dann hatte ich eigentlich ein Vorbild von einer, die damals mit dem Karussellbremser durchgebrannt ist. Und die hatte ich vor Augen. Dann wollte ich unbedingt die Freudenhäuser dabei haben. Und bei uns wurden schon immer und ewig Witze gemacht an der alten, an der historischen Köln-Leipziger Straße. Da sind bis auf den heutigen Tag immer noch so zwielichtige Herbergen oder Freudenhäuser oder so Kleinpuffs, sowas. Und da habe ich gedacht, wenn es das jetzt gibt, dann gab es das auch früher. Und da habe ich recherchiert. Und meine Gertraud, die ist so frech, die ist eigentlich Magd, dann landet die erst an der Schaumermühle, da ist sie zu frech, dann landet sie an der Hadermühle, da ist sie zu frech, bis sie eines Tages an so eine an der Köln-Leipziger kommt, wo das zwielichtige Gewerbe ausgeübt wird, wo aber auch alles Gesocks hinkommt und auch die Räuber. Und da ist Gertraud wie ein Fisch im Wasser und sie kommt mit dem übelsten Gesocks aus. Sie weist die alle in die Schranken, alle fürchten sich vor ihr. Und das ist schön zu erzählen, das hat mir Spaß gemacht.
Sie lebt aber auch ein sehr lustvolles, körperbetontes Leben. Also sie ist jetzt ganz und gar nicht nur Opfer, sondern sie sucht das auch, nicht? Sie sucht die Lust, dieses Pralle des Lebens. Dafür steht Gertraud. Ohnehin geht es in ihrem Buch ganz schön zur Sache. Da wird geprügelt, gesoffen, gehurt, gerülpst natürlich. Das ist das pralle Leben. War die Zeit damals saftiger, schrecklicher, schöner, obwohl man sie ja keinesfalls wieder zurückhaben möchte?
Also mein Dorf ist immer noch saftig und die sind immer noch sehr lebenslustig. Das hat man da in der Wiege. Die sind auch jetzt sehr einfallsreich. Aber gut, die Kirmesklopereien, das hat abgenommen. Aber als ich klein war, da wurde sich noch viel gerauft und geflucht auch. Ich bin aufgewachsen in der Nähe vom Zimmerplatz. Da wurde man wo morgens wach, dann schrie ich, ich haare dir den Hammer auf den Kopf. Also ich hau dir den Hammer auf den Kopf und lass du eine geil Sakrament bislad. Das ist in meinem Ohr noch so. Und der Dialekt hat sich nicht verändert. Und ich weiß jetzt, dass es noch etwas grober war, 1700, dass man dann aber auch wieder viel gebüßt und gebeichtet hat. Ja, und so überlebten die. Und das, was mir am besten gefallen hat, das kam ins Buch.
Sie haben das jetzt schon ein paar Mal schön zitiert, die Sprache, also dieses Scholmerbacher Platz, so heißt es im Roman, diese besondere Sprache, die wörtliche Rede in Ihrem Buch ist auch dieser Sprache entlehnt. Wie sind Sie da vorgegangen, damit wir da überhaupt noch bei dieser uns sehr fremd klingenden Sprache mitkommen? Und das tun wir ja beim Lesen, also damit wir das auch noch gut verstehen und es beim Lesen überhaupt nicht anstrengend wirkt.
Ja, mein Vorbild war da Edgar Reitz. Also ich habe mir den immer vorgenommen, weil die in der Eifel, die haben das ganz ähnlich, die haben auch das Dau und das Eisch. Und habe ich gedacht, wie hat der es denn gemacht? Und so habe ich das auch so eine Brücke geschlagen. Also unsere Sprache, die ist im O-Ton so zerstrippt und verwurzelig und das versteht wirklich keiner. Und so geht's. Und eigentlich hat es noch mehr eingehochdeutscht, aber ich habe eine ganz tolle Lektorin, Doris Engelke, die hat gesagt, nein, mach's so authentisch wie möglich, die verstehen das schon. Und die hat mir es dann manchmal nochmal rückübersetzt, obwohl sie es gar nicht kann. Und hat mir da den Rücken gestärkt, das so zu machen, damit diese Sprache auch nicht verloren geht. Die Leute reden heute alle Hochdeutsch und das ist ein Kulturschwund. Also das tut mir in der Seele weh, dass diese Sprache stirbt. Also musste man so viel wie möglich hineinretten.
Das macht Spaß beim Lesen, macht auch Spaß beim Lautlesen. Man ist oft in Versuchung, sich das laut vorzulesen oder anderem vorzulesen. Sie erwähnten gerade den Namen Reitz, Edgar Reitz, der durch seine Heimatgeschichte sehr bekannt geworden ist, der dem Begriff Heimat auch eine neue Bedeutung gegeben hat. Kann man Ihren Roman auch als Heimatroman, Heimatliteratur bezeichnen?
Ja, unbedingt. Als ich klein war, da gab es noch so große Sagen, das Erbe von Björndal, oder selbst vom Winde verweht, also solche großen Sachen, das fand ich schon toll. Also meine Romane sind so ein bisschen das vom Winde verweht des Westerwaldes. War jedenfalls meine fromme Hoffnung.
Westerwald, das kleine Dörfchen Scholmerbach, das steht im Zentrum Ihrer Westerwald-Trilogie. In diesem Roman geht es aber eigentlich auch um Schorrenberg. Das ist eine Siedlung oder ein Dorf, die ist weg. Die gibt es gar nicht mehr, oder?
Ja, das hat mich immer fasziniert. Also als wir klein waren und dann sagte der Onkel Theo auf einmal, hier, da wo diese Steine liegen, da war früher ein Dorf. Und das hat mich ewig beschäftigt, als Kind schon. Und dann haben wir gedacht, was war denn da? Ja, das waren lauter Müller. Ja, wann sind die denn weg? Und es wurde immer spekuliert. Die einen sagten, ja, es war der 30-jährige Krieg. Die anderen sagten, es war die Pest. Und dann hieß es waren die Räuber. Die sind geflohen. Mühlen waren immer außerhalb. Und es waren immer Räuberdomizile. Und die waren immer schutzlos ausgeliefert. Und darum sind die irgendwann zurückgegangen ins Dorf. Und dann habe ich angefangen, alte Landkarten zu studieren und da waren so wunderschöne Dörfer. Das waren doppelt so viele Dörfer. Und das eine hieß Himmelhain, das andere hieß Windhausen, das andere hieß Fackelhain, das andere Seligendorf. Und da denke ich, wo sind die geblieben? Wo sind sie geblieben? Und es war so poetisch und so schön, dass ich das unbedingt haben wollte.
Das erzählen Sie auch gleich zu Beginn, wie die Autorin durch die Gegend streift und die Steine, von denen Sie gerade reden, umgedreht hat und denkt, welche Dörfer mag es da gegeben haben? Und es ist doch wichtig, die Geschichte auch dieser Dörfer zu erzählen. Vielen Dank, Annegret Held. Eine Räuberballade, so heißt Ihr neuer Roman, der im ländlichen Westerwald spielt und uns ins 18. Jahrhundert entführt. Eine fesselnde Zeitreise, eine mitreißende Geschichtsstunde vom Leben der kleinen Leute auf dem Land auch. Also unbedingt lesen. Das Buch ist Teil der Westerwald-Trilogie von Annegret Held. Die beiden anderen Vorgängerbücher sind jetzt auch ganz aktuell als Taschenbücher erschienen. Alle drei Bücher im Eichborn Verlag. Der neue Roman, eine Räuberballade, hat 320 Seiten, kostet 22 Euro. Und die beiden Taschenbücher, die Sie dann auch kaufen können, die kosten jeweils 12 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.